Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 190 und 191 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan نهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen auf in der Welt befindliche deutliche Zeichen für die Existenz und Allmacht Gottes aufmerksam gemacht wird. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Zweifellos sind in der Schöpfung der Himmel und Erde und in dem Wechsel von Tag und Nacht Zeichen für die Verständigen, für sie, die, ob sie stehen, sitzen oder aber liegen, Gottes gedenken, über die Geheimnisse der Schöpfung der Himmel und Erde nachdenken und sprechen. O Herr, das alles hast du nicht sinnlos erschaffen. Heilig bist du. Bewahre uns vor dem Feuer der Strafe.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 21. November 2020, gleich dem 1. Orsar 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe So wird gesagt. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag Blick auf die Botschaft des Revolutionsoberhaupts an die französische Jugend. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran beschließt zweiwöchigen Lockdown. Iran fordert EU-Troika zur Rückkehr zu JCPOA auf. Irans Außenministerium nennt Rudy Giuliani Satan-Verteidiger. 14 Raketen in Kabul eingeschlagen, auch Gelände der iranischen Botschaft getroffen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran beschließt zweiwöchigen Lockdown. Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hat Iran ab heute über den geltenden Teil-Lockdown hinaus weitere strikte Kontakt- und Quarantänebeschränkungen durchgesetzt. Der Lockdown gelte zunächst für 2 Wochen, er könne allerdings je nach der Situation verlängert oder reduziert werden, unterstrich heute der Präsident der Islamischen Republik, Hassan Rouhani. Laut dem Sprecher des Nationalen Stabes zur Bekämpfung des Coronavirus ist die Lage in 124 iranischen Städten schlimm. Das iranische Gesundheitsministerium sieht privat- und familiäre Kontakte als Hauptursache für die Verbreitung des Coronavirus im Land. Der Vize-Gesundheitsminister Iraj Harirchi teilte mit, Familienversammlungen seien die Ursache von rund 51% der Infektionen mit dem Coronavirus. Deshalb werde der Verkehr in den Städten von 21 Uhr bis 4 Uhr früh eingeschränkt. Das Gesundheitsministerium forderte die Bürger auf, ihre privaten Kontakte in den kommenden Tagen und Wochen deutlich zu reduzieren. Iran gehört zu den Ländern, die von dem Coronavirus betroffen sind. Illegale US-Sanktionen erschweren den Kampf gegen die Pandemie in Iran. Nach den neuesten vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Zahlen haben sich insgesamt 841.308 Iraner mit der Krankheit infiziert und 44.327 sind gestorben, während sich 596.136 Patienten bisher erholt haben. Iran fordert EU-Troika zur Rückkehr zu JCPOA auf. Das iranische Außenministerium hat die 3 europäischen Vertragspartner des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans aufgefordert, ihren im JCPOA und in den Beschlüssen der gemeinsamen Kommission festgeschriebenen Verpflichtungen nachzukommen. Damit reagierte das Außenministerium in Teheran auf eine gemeinsame, an die Internationale Atomenergieagentur gerichtete Erklärung der EU-Troika, in der Iran Verletzung des Atomabkommens vorgeworfen wird. Said Khatibzadeh, Sprecher des iranischen Außenministeriums, verurteilte am Freitag die unverantwortlichen Positionen der 3 europäischen Länder und sagte, die friedlichen Nuklearaktivitäten Irans sind im Rahmen des Völkerrechts völlig legal und werden im Einklang mit den inhärenten unveräußerlichen Rechten der Länder betrieben. Khatibzadeh wies dann auf die im JCPOA festgeschriebenen Verpflichtungen der europäischen Länder hin und betonte, nach dem Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem internationalen Atomabkommen, der Wiedereinführung von Sanktionen und der Untreue Europas hinsichtlich der Sicherstellung der wirtschaftlichen Vorteile des Iran durch die Aufhebung der Nuklearsanktionen, hat die Islamische Republik Iran gemäß den Artikeln 26 und 36 des UN-Sicherheitsrates nukleare Schritte unternommen. Obwohl die drei europäischen Länder, Deutschland, Großbritannien und Frankreich, ihre Versprechen, die Auswirkungen des Rückzugs der USA aus dem Sicherheitsrat auszugleichen, nicht eingehalten haben, gaben sie am Mittwoch eine Erklärung ab, in der sie behaupteten, dass Teheran trotz seines guten Willens den Atomdeal ernsthaft verletzt habe. Darin zeigte sich die EU-Troika besorgt über die Wiederaufnahme von Uraneinreicherung in der iranischen Anlage Fordo. Deshalb würden auch Mechanismen in Erwägung gezogen, die zur Wiedereinführung von Sanktionen führen könnten. Zuvor hatte die Internationale Atomenergiebehörde die Angaben des Iran zur Uraneinreicherung in Fordo bestätigt. Irans Außenministerium nennt Rudy Giuliani Satan-Verteidiger. Das iranische Außenministerium hat Rudy Giuliani, den persönlichen Anwalt von Präsident Donald Trump, als Anwalt des Satans bezeichnet. Das iranische Außenministerium schrieb am Freitagabend auf Twitter, das amerikanische Volk mag überrascht sein zu sehen, dass Giuliani einen Lügner und Terroristen gegen viel Geld verteidigt, aber das ist für Iraner nicht neu. Das Außenministerium der Islamischen Republik Iran fügte hinzu, Giuliani ist seit Jahren ein Verteidiger des Teufels und steckt Dollar ein, indem er die abscheulichen Verbrechen von Terroristen beschönigt. Er ist dabei, im wahrsten Sinne des Wortes zusammenzubrechen. Trump hat kürzlich Rudy Giuliani, seinen persönlichen Anwalt, damit beauftragt, alle seine Wahlkampfbeschwerden zu bearbeiten. Die US-Präsidentschaftswahlen fanden am 3. November statt. Laut Medienberichten gewann der demokratische Kandidat Joe Biden die Wahl mit 306 Stimmen im Wahlkollegium. Donald Trump hat sich jedoch geweigert, eine Niederlage zu akzeptieren und von Manipulationen bei Wahlen gesprochen. Trumps persönlicher Anwalt Rudy Giuliani hat auch eine lange Geschichte der Zusammenarbeit und Teilnahme an Treffen der heuchlerischen Terroristengruppe Munafirin. Seit Beginn der Islamischen Revolution hat die Munafirin-Terroristengruppe mehr als 17.000 iranische Bürger bei verschiedenen terroristischen Operationen ermordet. In einer anderen Meldung nannte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh am Freitag die Nachricht vom Kontakt des stellvertretenden iranischen Außenministers Abbas Araghchi mit der Mannschaft des gewählten US-Präsidenten Joe Biden einen Scherz und sagte, erfundene Nachrichtensendungen sind in einigen Medien, insbesondere heutzutage, zur gängigen Praxis geworden. Die New York Times behauptet in einem Bericht unter Berufung auf diplomatische Quellen, nach den US-Wahlen habe der stellvertretende iranische Außenminister Sayed Abbas Araghchi versucht, dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden die Botschaft zu übermitteln, dass Washington ohne Vorbedingungen zum UN-Sicherheitsrat zurückkehren müsse, bevor Gespräche beginnen könnten. 14 Raketen in Kabul eingeschlagen, auch Gelände der iranischen Botschaft getroffen. Eine Rakete hat nach Angaben der iranischen Botschaft das Botschaftsgelände getroffen. Die iranische Botschaft in Kabul schrieb am Samstag auf ihrem Twitter-Account, mehrere Fragmente hätten das Hauptgebäude, das Glas, die Einrichtungen und die Ausrüstung der Botschaft getroffen. Glücklicherweise habe es keine Opfer gegeben und alle Mitarbeiter der Botschaft seien bei bester Gesundheit. Kabul wurde heute Morgen von Raketenangriffen und Explosionen erschüttert, bei denen Zivilisten ums Leben kamen. Nachrichten und Sicherheitsquellen in Afghanistan berichteten heute Morgen, dass mehrere Raketen das Zentrum von Kabul, der Hauptstadt Afghanistans, getroffen hätten. Die Alarmglocke der US-Botschaft in Kabul sei ebenfalls geläutet worden. Kabul sei laut dem afghanischen Innenministerium von 14 Raketen getroffen worden, bei denen 3 Menschen getötet und 11 weitere verletzt worden seien. Die Raketen schlugen in der Nähe der US-Botschaft im diplomatischen Distrikt Kabul ein und veranlassten die Botschaft, Alarm zu schlagen. Bislang hat niemand die Verantwortung dafür übernommen. Seit der Wiederaufnahme von Friedensgesprächen zwischen Vertretern der afghanischen Regierung und der Taliban in Doha vor etwa 2 Monaten haben Angriffe auf Kabul und andere afghanische Städte zugenommen. Dabei wurden Hunderte von Menschen getötet und verletzt. Seit der zweiten Intifada, Israel tötet mehr als 3000 palästinensische Kinder. Seit der zweiten Intifada im Jahr 2000 hat das israelische Regime 3.097 palästinensische Kinder getötet und 17.000 weitere Minderjährige festgenommen. Das palästinensische Informationszentrum berichtete gestern, dass 123 palästinensische Minderjährige getötet und viele weitere verletzt wurden, seitdem US-Präsident Donald Trump im Dezember 2017 Al-Quds Jerusalem offiziell als die Hauptstadt Israels anerkannt hatte. Laut dem Club palästinensischer Gefangener haben die Streitkräfte des israelischen Regimes zwischen Januar und Oktober des laufenden Jahres mehr als 400 Kinder festgenommen und die Zahl der palästinensischen Minderjährigen, die derzeit in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, liegt bei 170. Mehr als 7000 palästinensische Kinder wurden seit 2015 von den israelischen Streitkräften festgenommen und einige wurden zu 10 Jahren Gefängnis oder lebenslange Haft verurteilt, teilte die palästinensische Gefangenengesellschaft in einer anlässlich des Weltkindertags veröffentlichten Erklärung mit. Das wird jedes Jahr am 20. November gefeiert. Die Gesellschaft betonte, dass die meisten Häftlinge aus dem besetzten Al-Quds stammen. Sie forderte daraufhin internationale Menschenrechtsorganisationen und insbesondere das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen auf, ernsthafte Anstrengungen zum Schutz palästinensischer Kinder zu unternehmen und das israelische Regime zu verpflichten, eine Reihe von Vereinbarungen zum Schutz von Kinderhäftlingen einzuhalten. Die Inhaftierung palästinensischer Kinder durch das israelische Regime verstößt gegen die Artikel 33 und 34 der UN-Kinderrechtskonvention, wonach die Mitglieder Kinder vor Entführung und allen Formen der Ausbeutung schützen müssen. Berichten zufolge werden mehr als 7000 Palästinenser in israelischen Gefängnissen festgehalten. Hunderte von Insassen wurden offenbar im Rahmen der Verwaltungshaft inhaftiert, einer Politik, nach der Palästinenser ohne Gerichtsverfahren oder Anklage in israelischen Haftanstalten festgehalten werden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch bei Temperaturen um 8 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 6 Grad, Mashhad 3 Grad, Isfahan 10 Grad, Shiraz 12 Grad und Bandar Abbas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Das Verhältnis zwischen Muslimen und Nichtmuslimen ist spätestens seit den Ereignissen vom 11. September 2001 markant angespannt. Es kommen aber auch immer wieder Dinge vor, die das weiter anziehen. Was sind die Ursachen und wie können sie angegangen werden? Darüber sprachen wir mit Dr. Yavuz Özoguz. Heute hören Sie den zweiten Teil des Gesprächs.
Es gab aber eine Zeit lang umfangreiche Bemühungen, um Muslime und Nicht-Muslime einander näher zu bringen. Wenn wir nur auf, in diesem Zusammenhang auf die Integration, vor allem in Deutschland, verweisen. Was ist daraus geworden? Warum ist es im Sand gelandet?
Es ist deswegen in diese Sackgasse geraten, weil einerseits wir Muslime, da muss ich mir wirklich auf die eigene Brust schlagen und mich selbst anklagen, weil wir Muslime viel zu naiv waren und einige Dinge nicht sehen wollten und auf der anderen Seite die Gegnerschaft, die Gegner von vornherein diese Kriegsabsicht hatten, diese nur versteckt haben. Sie sagen zum Beispiel, dass ein Dialog angestrebt wurde. Tatsächlich gibt es ja die sogenannte Islamkonferenz. Aber wie sieht die aus? Ja, das war etwas, was wir wirklich bisher einfach übersehen haben. Was ist diese Islamkonferenz? Die Islamkonferenz wird geleitet von einem Innenminister, der öffentlich sagt, Islam gehört nicht zu Deutschland. Das ist schon mal der Leiter dieser Konferenz. Aber wer sitzt an diesem Tisch dieser Konferenz? Sitzt auf der einen Seite die Vertreter von Gesellschaft und Regierung und auf der anderen Seite die Vertreter des Islam und der Muslime? Das wäre schön, aber so ist es nicht. Auf der einen Seite sitzen natürlich die vom Staat bestimmten Vertreter des Staates und der Gesellschaft, aber auf der anderen Seite sitzen nicht die Vertreter der Muslime allein. Einige Dachverbände, einige Muslime durften ihre Vertreter schicken, aber ein Großteil der sogenannten Vertreter des Islam werden vom Staat bestimmt. Und was sind das für Leute? Das sind Muslime oder Ex-Muslime, die vor allem dadurch auffallen, dass sie den Islam hassen, in fast jedem Interview gegen den Islam und die Muslime auftreten, das Kopftuch abschaffen wollen, das Fasten einschränken wollen, nicht erlauben wollen, dass die Muslime allein dafür beten, dass Palästina Gerechtigkeit zuteil wird und, und. Das ist eine Realität. Ich drücke es vielleicht ein bisschen drastisch aus, aber das ist eine Realität, die wir Muslime und auch leider die einige der Verbände, die in diesem Dialog verstrickt sind, bis heute nicht verstanden haben. Dann hatten wir einige Staatsverträge, ja, Staatsvertrag zwischen Muslimen und dem jeweiligen Bundesland. Das gibt es zum Beispiel in Hamburg und in Bremen. Was ist daraus geworden? In Hamburg ist dieser Staatsvertrag zu einer Art Knebelungsvertrag, zu einer Art Erpressungsvertrag geworden gegen die Schura Hamburg, die ja der auf der einen Seite sitzt und dem Bundesland Hamburg auf der anderen Seite. Warum? Man verlangt jetzt von der Schura eine Distanzierung vom Kurztag, man verlangt, dass sie sich vom Islamischen Zentrum Hamburg distanzieren, ja, die geradezu vielleicht aus der Schura rausschmeißen, weil sonst der Vertrag nicht mehr zu realisieren sei und so weiter und so fort. Wieder ist es die Naivität der Muslime, die sie in die Falle geraten lassen haben, nämlich die Naivität, die Vorstellung gehabt zu haben, mit einem Art Vertrag auf Augenhöhe gleichermaßen Rechte und Pflichten zu erhalten, und zwar auf beiden Seiten. Nein! Diese Verträge sind nichts anderes als Erpressungs- und Knebelungsverträge, die nur zum Schaden der Muslime führen. Irgendwelche Vorteile haben Muslime davon nicht gehabt. Und Deutschland geht in eine Richtung, die ja tatsächlich wie Frankreich mehr oder weniger dazu führen wird, dass man den Schülerinnen das Kopftuch verbieten wird. Man wird Gebete im Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit einschränken. Man wird das Fasten für Kinder, das, was Sie als Kinder bezeichnen, die in unseren Augen schon Jugendliche oder Erwachsene sind, verbieten, wenn sie zur Schule geht und so weiter und so fort. Das ist die eingeschlagene Richtung. Und erlauben Sie mir an dieser Stelle eine kleine Kritik an der amtierenden Regierung der Islamischen Republik Iran, genauso wie diese Regierung wirklich geradezu wahnsinnig, anders kann ich das nicht nennen, wahnsinnig sich über den vermeintlichen Wahlsieg von Biden gefreut hat, genauso lässt sie die Muslime in der westlichen Welt im Stich. Es ist einzig und allein noch Imam Khamenei, der versucht, durch seine Reden, durch seine Aktivitäten den Muslimen im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Schutz zu gewähren. Aber was die Regierung da im Iran im Augenblick praktiziert, nützt weder den Iranern noch den Muslimen in der Welt. Man kann sich nicht auf diese Westler verlassen. Sie halten ihre Eide nicht, sie halten ihre Versprechen nicht. Und der alte Hass, den es seit dem Mittelalter gegen den Islam und die Muslime gibt, ist im Augenblick in einem Maß aufgeflammt, wie ich es in meinem bisherigen Leben noch nie erlebt habe.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
wird gesagt.
Sie erinnern sich an die Geschichte von dem alten Affenkönig Cordano, der gestürzt worden und an die Küste geflohen war. Dort hatte er sich mit einem Schildkröterich befreundet. Der hatte über diese Freundschaft ganz seine Familie vergessen. Seine Frau wartete vergeblich auf sie und ihre Nachbarin ersann einen Plan, wie sie den Schildkröterich dazu bringt, nach Hause zurückzukehren. Sie ging zum Schildkröterich und sagte ihm, seine Frau sei schwer erkrankt. Er müsse sofort zurückkehren. Die Frau des Schildkröterich stellte sich krank und schien unerträgliche Schmerzen zu haben. Der Schildkröterich geriet in Sorge. Da sagte die Schildkröte aus der Nachbarschaft, »Bis jetzt hat keine Arznei geholfen, und der Arzt sagt, es gibt nur eine Arznei, die helfen kann.« Der Schildkröterich fragte prompt, »Welche denn?« Da sagte die Nachbarin, »Ein Affenherz. Sie muss ein Affenherz essen. Beeil dich und besorge eines, bevor es zu spät ist.« Der Schildkröterich kannte nur einen Affen, und das war sein Freund Cordano. Was sollte er nun machen? Er konnte doch nicht zusehen, wie seine Frau stirbt und seine Kinder weise werden. Aber Cordano war sein Freund. Erst wusste er nicht, was zu tun war, dann aber entschloss er sich, den Affen hinters Licht zu führen, damit er seine Frau rettet. So begab er sich sofort zum Affen, um ihn aus seinem Haus zu locken. Cordano freute sich beim Anblick seines Freundes und rief, »Nun, was gibt es Neues?« Der Schildkröterich, »Lieber Freund, ich will dich zu uns nach Hause einladen. Meine Familie wird sich über deinen Besuch freuen.« Cordano wollte natürlich gern mitkommen, doch dann fiel ihm ein, dass die Schildkröte auf einer Insel lebt und er nicht schwimmen kann. Doch der Schildkröterich sagte, »Kein Problem, ich trage dich auf meinem Rücken durchs Wasser.« Der Affe bestieg also das Rückenschild seines Freundes. Während er die Reise übers Wasser zu genießen begann, war der Schildkröterich ganz still geworden. Er hatte nämlich Gewissensbisse bekommen und ständig ging ihm durch den Kopf, »Du bist ein Verräter. Wäre es nicht besser, den Arzt zu fragen, ob es noch eine andere Lösung gibt?« Cordano wunderte sich über das lange Schweigen seines Freundes. »Du bist so still. Bin ich so schwer für dich?« Der Schildkröterich, »Nein, überhaupt nicht. Es hat andere Gründe. Ich befürchte, ich kann dich nicht gut bewirten, weil meine Frau krank ist.« Cordano wieder, »Wenn du meinst, mein Besuch wird anstrengend, dann verschieben wir es doch«, der Schildkröterich sagte. »Nein, nein.« Eine Zeit lang schwiegen die beiden. Doch dann fragte Cordano erneut, »Du bist ja schon wieder so still. Bitte sag mir, warum. Vielleicht kann ich helfen.« Der Schildkröterich, »Weißt du, meine Frau macht mir Sorgen, und es gibt kein Mittel, sie zu heilen, bis auf eins. Welches denn?« fragte der Affe. Da rutschte dem Schildkröterich ungewollt aus dem Mund ein Affenherz. Cardano wurde starr vor Schrecken. Ihm war auf einmal völlig klar, was ihn auf der Insel erwartet. Aber nun war er mitten auf dem Wasser. Wie sollte er zurückkehren? Da überlegte er schnell und dann sagte dann zum Schildkröterich: »Warum hast du mir das nicht eher gesagt? Dann hätte ich mein Herz mitgebracht und deiner Frau geschenkt.« Der Schildkröterich stutzte: »Wie, hast du es denn nicht dabei?« »Der Affe: Nein, ich habe es zu Hause gelassen. Weißt du, das ist bei uns so üblich. Wenn ein Affe jemanden besucht, lässt er sein Herz zu Hause. Denn das Herz ist das Haus des Kummers, und wir nehmen es nicht mit zum Gastgeber, damit wir ihn nicht mit Kummer belasten. Wenn du willst, dann bring mich wieder nach Hause, damit ich dir mein Herz mitgebe.« So musste der Schildkröterich zurückschwimmen. Der Affe atmete auf, als er wieder festen Boden unter seinen Füßen hatte. Er sagte: »Warte hier auf mich, ich gehe mein Herz holen.« Cardano verschwand, um sich auf seinem Feigenbaum in Sicherheit zu bringen. Nach einer Weile erschien der Schildkröterich unter dem Baum. »Warum kommst du nicht? Hast du dein Herz nicht gefunden?« Da rief Cardano herab: »Doch, ich hab's gefunden. Ich bin aber nicht so dumm, noch einmal auf dich hereinzufallen. Du hast deinen Freund betrogen.« Da sagte der Schildkröterich: »Du hast recht, verzeih mir und lass uns wieder Freunde sein.« Cardano aber zog es vor, lieber alleine zu bleiben, als einen Freund zu haben, dem er nicht vertrauen kann.
Die Geschichte von dem Affen und der Schildkröte stammt aus Kerileo und Demne. Nun zu unserem Sprichwort. Es lautet: Kolahetora Sikun. Ein unbescholtener Mann saß friedlich vor seinem Haus, als plötzlich der Polizeihauptmann herbeikam und sagte: »Du hast von einem Reisenden, der fremd in dieser Stadt war, 1000 Geldstücke bekommen und sie nicht zurückgegeben.« Der Mann fiel aus allen Wolken. »Welcher Reisender denn? Welche Münzen?« Der Polizeihauptmann wieder: »Das interessiert mich nicht. In 2 Tagen komm zum Gericht. Der Richter wird feststellen, ob du schuldig bist oder nicht.« Mit diesen Worten ging er und ließ den besorgten Mann zurück. Dieser erzählte alles seiner Frau und sagte: »Was ist schlimmer, als einen Reisenden, der zudem noch fremd in der Stadt ist, 1000 Münzen wegzunehmen?« Die Frau sagte: »Wenn du unschuldig bist, kann dich keiner bestrafen.« »Ja, aber wenn ich zum Gericht gehe, werde ich mich dort nicht verteidigen können und sie werden mich für schuldig halten.« Da machte ihm seine Frau einen Vorschlag. »Geh ins Zimmer nebenan«, sagte die Frau, »und dann leg deinen Hut vor dich und sprich zu ihm.« Der Mann wunderte sich: »Ich soll mit meinem Hut reden?« »Ja«, bekräftigte seine Frau, »lass deinen Hut den Richter sein. Stell dir vor, er ist der Richter im Gerichtssaal, und dann sag ihm alles. Dann wirst du frei sprechen können.« Der Vorschlag war nicht schlecht. Also ging der Mann ins Zimmer und legte den Hut vor sich. Dann sagte er respektvoll: »Herr Richter, ich kenne diesen Mann gar nicht. Er ist ja auch ein Reisender und fremd in dieser Stadt. Wenn er mich kennt, soll er mir sagen, wie mein Vater und mein Großvater heißt, wo meine Familie wohnt und wie viele Kinder ich habe. Und wenn er mir Geld gegeben hat, soll er sagen, wann und wo und warum. Hat er einen schriftlichen Beleg oder Zeugen? Wenn er nicht antworten kann, dann soll er den Bürgern in der Stadt erklären, weshalb er über mich so geredet hat. Der Mann sagte mehrmals dem Hut, was er dem Richter sagen würde. Zwei Tage später ging er gut trainiert zum Richter und sagte dem Richter alles, was er seinem Hut gesagt hatte. Da wandte sich der Richter an den Kläger und fragte: Und, was sagst du dazu? Der Kläger schaute sich den Angeklagten noch einmal gut an und sagte dann: Er hat recht, ich habe ihn mit jemand anderem verwechselt. Da konnte der Unschuldige nach Hause gehen und seiner Frau erzählen, dass der Richter ihn freigesprochen hat. Seine Frau freute sich und sagte: Ich habe dir doch gesagt, kolahito rasikon. Dieses Sprichwort, das wörtlich heißt, mach deinen Hut zum Richter, sagt man heute, um jemandem klarzumachen, dass er andere gerecht behandeln soll.
Hier ist der Iran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit dem Musikstück unter dem Namen Salam, mit der ungefähren Übersetzung Gruß von Feridun Aserai. Viel Spaß!
بگو سرگرم چی بودی که اینقدر ساکت و سردی خودت آرامشم بودی خودت دل واپسم کردی ته قلبت هنوز باید یه احساسی به من باشه چقدر باید بمونم تا یکی مثل تو پیدا شه تو روز و روزگار من بی تو روزای شادی نیست تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست تو روز و روزگار من بی تو روزای شادی نیست تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست تلخ من هنوزم دوستش دارم سلام ای بغض تو سینه سلام ای آه آینه سلام شبهای دل کندن هنوزم دوستش دارم نمیدونی تو این روزا چقدر حالم پریشون دلم با رفتن تنگ و
دلم با بودنت خونه، خراب حال من بی تو نمیتونم که بهتر شم، تو دستای تو گل کردم، بذار با گریه پر برشم. یه بینشونم توی خزون، یه بینشونم توی خزون، منو از خودت بدور. یه بینشونم توی خزون، یه بیقرارم یه نیمه جون، منو از خودت بدور، منو از خودت بدور. سلام ای ناله بارون، سلام ای چشمای گریون، سلام روزای تلخ من هنوزم دوستش دارم، سلام ای بغض تو سینه، سلام ای آه آینه، سلام شبهای دل کندن هنوزم دوستش دارم.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag Blick auf die Botschaft des Revolutionsoberhaupts an die französische Jugend.
Die Veröffentlichung schamloser Karikaturen seitens der französischen Zeitschrift Charlie Hebdo zur Schmähung des Propheten hat den Zorn von den fast 2 Milliarden Muslimen auf der Welt erregt. Die Protestwelle wuchs, nachdem der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und weitere Regierungspolitiker dieses islamfeindliche Vorgehen unterstützten. Viele Muslime haben Waren aus Frankreich boykottiert. Die Angstmache vor dem Islam in den Medien steht schon seit längerem bei westlichen Regierungen auf der Tagesordnung, denn sie wissen, dass der Islam eine fortschrittliche Religion ist und mit seinen Lehren Vernunft und Gefühle der Menschen anspricht, so dass im Westen immer mehr Menschen, die Sinnlosigkeit, Materialismus und Verdorbenheit leid geworden sind, sich dieser Religion anschließen. Das ist der Grund, weshalb westliche Regierungsleute die Medien unterstützen, welche islamfeindliche Gefühle schüren und Heiligkeiten der Muslime wie den Propheten in den Schmutz zu ziehen. Einige Regierungen und Amtsträger islamischer Länder haben im Gefolge der Protestkundgebungen der Gläubigen die Beleidigung des letzten Gesandten Gottes verurteilt und Frankreich in ihren Botschaften aufgefordert, die Veröffentlichung solcher üblen Karikaturen zu unterbinden. So sind sie immer in einem solchen Fall vorgegangen, doch hat es praktisch keine große Wirkung. Die Mächtigen im Westen wissen, dass diese Botschaften nicht über die diplomatische Ebene hinausgehen. Revolutionsführer Ayatollah Khamenei ist sich dieser Tatsache bewusst und hat daher nicht Politiker im Westen, die in Wahrheit die Hintermänner dieser abscheulichen Diffamierungen sind, angesprochen, sondern sich direkt an die Bevölkerung im Westen, insbesondere an die jungen Menschen, gewandt. Er hat schon einmal nach den Terroranschlägen, die die IS-Bande in Frankreich verübt hatten und die eine Welle der Islamfeindlichkeit erzeugten, 2 Briefe an die westliche Jugend gerichtet. Im ersten Brief, im Januar 2015, heißt es: »Ich wende mich an euch, junge Menschen, nicht um eure Eltern außer Acht zu lassen, sondern deshalb, weil ich die Zukunft eures Volkes und eurer Heimat in euren Händen legen und in euren Herzen ein vitaleres und sensibleres Verlangen nach der Wahrheit sehe. Mit diesen Zeilen wende ich mich auch nicht an eure Politiker und Regierungsverantwortlichen, denn ich bin mir sicher, dass ihr bewusst den Weg der Politik von dem Weg der Aufrichtigkeit und Rechtschaffenheit getrennt haben. Die westlichen Medien missbrauchen das Recht auf freie Meinungsäußerung, um Dinge durch den Schmutz zu ziehen, die den Muslimen heilig sind. Unter dem Vorwand, dass jeder seine Meinung frei äußern dürfe, wurden die diffamierenden Karikaturen seitens der französischen Zeitung Charlie Hebdo erneut veröffentlicht und die Positionsträger in Frankreich und anderen westlichen Ländern haben dies mit dem gleichen zweifelhaften Argument unterstützt. Der französische Staatspräsident hat gesagt, die Karikaturen seien aufgrund des Rechtes auf freie Meinungsäußerung vertretbar. Aber der jüngste Brief des Revolutionsoberhauptes Ayatollah Khamenei stellt dies in Frage. Darin stand, gerichtet an die Jugend in Frankreich: Fragt euren Staatspräsidenten, warum er die Diffamierung des Propheten Gottes unterstützt und sich auf das Recht auf freie Meinungsäußerung beruft. Bedeutet Redefreiheit, denn Beschimpfung und Verunglimpfung und das auch noch gegenüber heiligen Persönlichkeiten? Ist dieses dumme Verhalten nicht ein Affront gegen den Verstand eines Volkes, welches ihn als seinen Regenten gewählt hat? Auf diese Weise hat das Revolutionsoberhaupt in Wahrheit das Recht auf freie Meinungsäußerung abgegrenzt, und zwar liegt die Grenze bei Beleidigungen und Schamlosigkeit. Freiheit ist ein hohes Ziel der Menschheit und die Völker haben für dieses kostbare Gute viele Opfer gebracht. Der Islam legt großen Wert auf die Freiheit und sieht in ihr ein Geschenk Gottes an den Menschen. Denn der Mensch ist das einzige Geschöpf, welches sich frei für seine Lebensweise, seine Überzeugung und seine Handlungen entscheiden kann. Allerdings muss er auch die Verantwortung dafür tragen, wenn er falsche Entscheidungen trifft. Im Westen wurde als Folge der Bevormundung durch die Kirchenväter im Mittelalter die Freiheit besonders herausgestrichen. Dieser Begriff verlor jedoch mit der Zeit seine eigentliche fruchtbare Bedeutung und hat in vielerlei Hinsicht zur Verdorbenheit geführt. Die hemmungslose sexuelle Freiheit im Westen hat Aussartungen verursacht, die die Grundlagen der Familien erschüttern. An der westlichen Version von der Freiheit ist zu bemängeln, dass sie die Verachtung der Würde des Menschen und Heiligkeiten und moralischer Tugenden zulässt. Die Verunglimpfung des Propheten des Islams, Hazrat Muhammad salawatullah alaihi, und damit die heiligste Persönlichkeit des Islams, verdeutlicht das Abweichen von den wahren Zielen der Freiheit. Ayatollah Khamenei hat in seinem Schreiben an die Jugend im Westen das westliche Freiheitsverständnis, welches eine Schmähung von Heiligkeiten erlaubt, kritisiert. Er betrachtet es als unverständlich, die Freiheit, die selber etwas Heiliges ist und der Menschheit zur Verfügung steht, für den Angriff auf andere Heiligkeiten zu missbrauchen. In einem solchen Falle ist das Recht auf Freiheit nicht mehr vertretbar. Wenn die Politiker eines Landes, anstelle den Missbrauch des Rechtes auf Freiheit zu verhindern, lauthals ihre Unterstützung für die Verunglimpfung einer Persönlichkeit erklären, haben sie im Grund ihr eigenes Volk geringschätzig behandelt und für dumm gehalten. Die Herabsetzung des eigenen Volkes durch die französischen Machtinhaber wird zudem bei den eindeutigen Einschränkungen persönlicher Freiheitsrechte durch diese Politiker deutlich. Dies zeigt sich an dem Kopftuchverbot für muslimische Mädchen an staatlichen Schulen in Frankreich und weitere strenge Verbote gegen islamische Bekleidungsregeln. Vor kurzem hat der französische Staatspräsident, der wegen seiner Islamfeindlichkeit bekannt ist, einen Gesetzentwurf vorgelegt, um die Muslime, die 10% der französischen Bevölkerung ausmachen, noch mehr in ihrer persönlichen Freiheit einzuschränken. Es gibt jedoch ein Thema, an dem die Politisierung der Freiheitsrechte deutlich wird. Dieses Thema heißt Zionismus. Im Zusammenhang mit dem Zionismus, vor allem mit dem Holocaust, wird in Frankreich das Recht auf freie Meinungsäußerung enorm eingeschränkt. Genau diese Angelegenheit hob Ayatollah Khamenei in seinem jüngsten Brief an die französische Jugend hervor, als er schrieb: Warum sind Zweifel am Holocaust ein Vergehen? Warum muss jemand, der diesbezüglich etwas schreibt, ins Gefängnis, während die Schmähung des Propheten erlaubt ist? Die Zionisten propagieren, dass während des Zweiten Weltkrieges 6 Millionen Juden durch das Nazi-Regime in Deutschland umgebracht wurden. Sie spielen unter diesem Vorwand das unschuldige Opfer. Indem sie bewusst Mitleid in der Öffentlichkeit und bei den Regierungen erregten, konnten sie vor Jahrzehnten erreichen, dass die UNO der Gründung des illegalen Besatzerregimes Israel auf dem Boden der Palästinenser zustimmt. Daher sind die Zionisten ernsthaft gegen genauere Untersuchungen über den Holocaust. Einige westliche Staaten wie Frankreich behaupten einerseits, dass sie das Recht auf freie Meinungsäußerung verfechten, aber sie haben jegliche Zweifel und alternativen Ansichten über den Holocaust in der Form, wie er von zionistischer Seite dargestellt wird, als Vergehen erklärt und Strafen dafür verhängt. Zum Beispiel wurde Professor Roger Gorodi 1998 zu Gefängnis und einer hohen Geldstrafe verurteilt, weil er in seinem Buch Zweifel über die Verbrennungsöfen in den deutschen Konzentrationslagern und über die Zahl der Juden, die getötet wurden, hegt. 8 Jahre später ist sein Landsmann Professor Robert Forresson, ein Historiker, unter ähnlichen Vorwürfen zu einer Geldstrafe und zu Gefängnis verurteilt worden. Keiner dieser Forscher hat das Massaker an den Juden geleugnet. Sie haben aber aufgrund wissenschaftlicher Recherchen auf Unstimmigkeiten in Bezug auf den Holocaust hingewiesen. Das Verbot jeglicher Infragestellung im Zusammenhang mit dem Holocaust ist heute zum Sinnbild des doppelwertigen Umgangs mit dem Recht der freien Meinungsäußerung in Frankreich und im Westen geworden. Die französischen Regierungsverantwortlichen, insbesondere Macron, welche stark von den Zionisten beeinflusst werden, haben es auf die Spitze getrieben, indem sie von Antisemitismus reden, wenn jemand die Ansichten, welche die Zionisten propagieren, anzweifelt. Sie haben schwere Strafen für eine Anzweiflung verhängt. Dabei gibt es viele Juden, die die zionistische Denkweise nicht akzeptieren und sie als eine Abweichung vom Judentum betrachten. Also hat Ayatollah Khamenei mit seinen beiden Fragen, die er an die Jugend im Westen gestellt hat, klargestellt, dass die dortigen Regierungsverantwortlichen gar nicht fest von dem Recht auf freie Meinungsäußerung überzeugt sind, sondern es nur als Vorwand missbrauchen, um ihre eigenen Ziele voranzutreiben. Wäre dem nicht so, dann hätte die anrüchtige Zeitschrift Charlie Hebdo nicht mit ihrer Unterstützung den erhabenen Propheten des Islams, der hohes Ansehen bei fast 2 Milliarden Muslimen auf der Welt, davon 6 Millionen in Frankreich genießt, verunglimpfen können. Und dann wäre der kleinste Zweifel am Holocaust und die Kritik am Zionismus und an der verbrecherischen Politik des israelischen Regimes nicht verboten und würde nicht als Verbrechen gelten.
Thank you.
geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen.
Thank you.